Der Predigttext für den heutigen Sonntag, liebe Gemeinde, finden wir im Hebräerbrief im 5. Kapitel, die Verse 5 bis 7. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, der sagt auch an einer anderen Stelle zu ihm, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Er hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und er ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Und er lernte, obwohl er der Sohn Gottes war, an dem, was er litt, gehorsam zu sein. Und als er vollendet wurde, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Liebe Gemeinde, Passionszeit. Jeder von uns hat seine Passionen, Leidenschaften, wofür er bereit wäre, vielleicht sogar etwas zu opfern, auf etwas zu verzichten. Das wäre das Maß, der Maßstab, um zu erkennen, was ist es uns wirklich wert, dass es auch etwas kosten darf, da wo wir es wirklich spüren in unserem Leben, wo es uns wirklich etwas kostet. Das muss schon ein großer Wert sein. Wie viel ist uns die Passion Jesu wert? Es ist immer wieder wichtig, diese großen Sachen in kleine Münze umzusetzen. Und deswegen lasse ich auch ganze Teile weg, über die man in so einer Predigt gar nicht ausgeführt sprechen kann. Hoher Priester, Melchisedek. Da müsste man weit ausholen im Alten Testament, um zu verstehen. Beschränken wir uns auf diese Verse hier, wo es heißt, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und fragen wir uns, warum war das nötig, um eine Ahnung davon zu bekommen, was Passionszeit heißt, was Passionszeit für Jesus war. Dazu, und vielleicht haben Sie auch schon an diese Begebenheit aus dem Leben Jesu gedacht, noch eine Bibelstelle aus einem der Evangelien. Es ist vielleicht kein Zufall, dass es einem Arzt auffällt, was Lukas in Kapitel 22 beschreibt. Und Jesus ging hinaus und begab sich nach der Gewohnheit an den Ölberg, es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ein Stück weit weg von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen kannst, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie schlafend, vor Traurigkeit eingeschlafen. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Warum war das nötig? Was gibt es für Erklärungen? Warum dieses Engagement, warum diese Intensität, von der es heißt, dass es ein Schweiß war, mit Blut vermischt? War Jesus vielleicht doch hinter all seiner Fröhlichkeit, die wir aus den Evangelien ahnen können, hinter all seiner Freude am Leben, war er vielleicht doch jemand, der tief drinnen ein schwermütiger Mensch war? Jesus als Mensch? Oder wie stellen wir ihn uns vor? Was hat sich innen in ihm abgespielt? Hier war Jesus, wie es ein anderer Evangelist sagt, bis in den Tod traurig. War er ein Mensch, der immer nur die schweren Seiten des Lebens sah in Wirklichkeit? Wir finden doch in seinem Leben selten, dass er so voller Kummer war, geschweige denn, wie es hier heißt, Seelenqual. Gut, er bricht und durchbricht schon an einigen Stellen Bilder, die man zum Beispiel von ihm als einem Führer, als einem Meister, als einem Rabbi, als einem Mann, der mitten im Leben steht, haben kann. Zum Beispiel, Jesus weinte. Wir wissen, dass er am Grab des Lazarus weinte. Aber jeder gesunde und normale Mensch weint, wenn er einen guten Freund durch den Tod verliert. Und der Bruder von Maria und Martha war ihm sehr nahe. Außerdem wissen wir auch, dass er über Jerusalem weinte. Es gab also solche Zeiten des Leides, innerer Kummer in seinem Leben. Aber um nur ein Datum zu nennen, von dem man vieles nennen könnte, viele Beispiele. Wenn wir zum Beispiel 1938 nach London gefahren wären und gewusst hätten, was auf die Leute in ein paar Jahren wartete, dass die ganze Innenstadt bei lebendigem Leib verbrennen würde, hätten wir nicht auch über diese Stadt geweint? So sah Jesus schon damals das Schicksal von Jerusalem, das später wirklich über die Stadt kam, und er hatte Recht, über sie zu weinen. Aber sonst war Jesus doch eigentlich ein froher Mensch. Oder wie stellen Sie ihn sich vor? Er konnte sogar folgende Worte aussprechen: Dies habe ich geredet, auf dass meine Freude in euch sei und dass eure Freude völlig sei. Diese Worte hätte Jesus eigentlich nicht sagen können, wenn es allen damals bekannt gewesen wäre, dass er ein schwermütiger oder trauriger Mensch war. Das konnte er nur aussprechen, weil alle auch wussten, dass Jesus tatsächlich ein glücklicher Mensch war. Ein andermal sagt er: Dies rede ich in der Welt, auf dass sie meine Freude völlig auch in sich haben. Aus all dem geht hervor, dass Jesus ganz bestimmt ein ausgeglichener, fröhlicher Mensch war. Und es gibt auch einen Grund, der leicht einzusehen ist, für alle die unter uns, die nur eine Ahnung davon bekommen haben, warum er so war. Denn er pflegte völlige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Und wer sich an Zeiten oder Stunden erinnert, in denen er diese tiefe Gemeinschaft mit seinem Schöpfer auch erfahren hat, der weiß, damals war er froh, ausgeglichen, gelassen. Das wissen wir. Und Jesus hatte eine Gemeinschaft mit Gott, wie wir alle nur davon, auch die besten Christen unter uns, eine leise Ahnung haben können. Ich und der Vater sind eins. Dann könnten wir überlegen, was Jesus während seines Erdenlebens getan hat. Er erlebte nicht, wie manche unter uns besonders die in Berufen mit geistiger Tätigkeit, eine Entfremdung von der Arbeit, dass man nicht weiß und keine Befriedigung erfährt dadurch, dass man ein Ergebnis sieht gleich. Er ging umher, er heilte Kranke, er sah, wie sie gesund wurden, er tröstete Betrübte, er richtete wieder auf, er nahm sich der Armen an, er tat allen Gutes. Und wenn man so ein Leben führt, dann ist man auch von innerer Ruhe und Freude erfüllt darüber, dass sich das lohnt, für andere sich einzusetzen und zu opfern. Denken Sie mal daran, wann Sie das letzte Mal ganz bewusst jemandem eine Freude gemacht haben und diese tiefe innere Befriedigung, die man dadurch erfährt, andere glücklich zu machen. Jemanden lieben macht ja noch viel glücklicher als geliebt werden. Kein Wunder also, dass Jesus ein Mensch war, der voller tiefer innerer Freude war. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also können wir sogar folgern, wenn Jesus das Wesen Gottes wiedergibt, muss auch Gott, der Vater, ein frohes Wesen haben. Und so stelle ich ihn mir auch vor, ein großer, froher Schöpfergott, der um sein Kunstwerk herumgeht und wirklich mit tiefer Befriedigung feststellt, es ist mir gut gelungen und sich an seiner Schöpfung freuen konnte. Also wollen wir diese Frage mit einem Nein beantworten. Jesus war kein trauriger oder schwermütiger Mensch von Natur aus. Also warum wurde Jesus plötzlich so tief betrübt, dass hier die Rede ist von Blut, Schweiß und Tränen? Woher diese Umstimmung? Liebe Gemeinde, Passionszeit, das hat auch etwas damit zu tun, dass es einmal wichtig ist, Ehrfurcht davor zu haben, einen Moment lang teilhaben zu dürfen, auch an dem tiefen Schmerz eines Menschen wie Jesus. Es ist immer etwas Besonderes in Freundschaften oder in Seelsorge, wenn uns gestattet wird, einen Blick in tiefste Schmerzen unseres Gegenübers tun zu dürfen. Das wollen wir nämlich bedenken, dass man dabei Ehrfurcht haben muss, Zurückhaltung. Und dass das eigentlich nicht ohne irgendwelche Vorwitzigkeit und Schnelligkeit geht. Was ist die Ursache dieser Todesqual, bei der Jesus Blut schwitzte? Waren es körperliche Schmerzen? Wir lesen in der Bibel eigentlich nichts darüber, dass Jesus unter körperlichen Schmerzen litt vor seiner Kreuzigung. Und wenn Jesus körperliche Schmerzen oder Sterbensqualen aushalten hätte müssen, ich denke, er wäre mehr wie andere dazu imstande gewesen, andere Menschen, die auch für ihre Überzeugung sehr viel auf sich nehmen können. Wie viel mehr er, der davon überzeugt war, dass er den Menschen die wichtigste Sache bringt. War die Ursache dieser inneren Qual vielleicht Furcht vor Missverstandensein, Schmähungen der Menschen, Folter? Auch das ist eigentlich unmöglich, denn wir lernen Jesus kennen, dass er schon vorher und auch nachher sehr geduldig alles ertragen hat. Er ertrug Folterungen schweigend. Er stand auch schweigend vor Pilatus und Herodes. Er duldete all diese Herabsetzungen und Schmähungen. Und überlegen wir, wem gegenüber sie ausgesprochen wurden. Überlegen wir, wer da angespuckt wurde und wem da Dornen in die Haut getrieben wurden. Er trug all das so heldenhaft, dass Herodes sich wunderte, weil Jesus sich nicht einmal verteidigte. Fürchtete sich Jesus vor dem Tod und der Kreuzigung? Der Tod ist das, wovor wir Menschen uns am meisten fürchten. Das kommt daher, dass wir eine Ahnung davon haben, denke ich, dass wir unsterblich sind. Und es ist furchtbar, nicht genau zu wissen, was uns erwartet. Dass uns etwas erwarten könnte, dass mit uns etwas geschieht, über das wir keine Macht mehr haben. Aber Jesus war ein vollkommener Mensch geworden. Sollte Jesus weniger aushalten können als wir? Außerdem, Jesus hatte doch schon lange vorher von seinem Tod geredet. Er hatte sich und seine Jünger darauf eingestellt. Ganz ruhig, sachlich hat er prophezeit, was die Jünger kaum glauben und kaum fassen konnten, dass er ausgeliefert werden würde, leiden müsste, verworfen werden müsste, sterben müsste. Also was war die Ursache dieser furchtbaren Seelenqual, die ihn so engagiert machte und so intensiv machte, dass es hier heißt, der in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht hat, der ihn aus dem Tod erretten kann. Was machte so eine Intensität, wie wir Jesus hier erleben, nötig? Wir wollen ein Stück tiefer gehen und eine weitere Schicht, die es in der Passionszeit zu entdecken gibt, abtragen. Wir wollen noch mehr dahinter schauen. Gottes Wort gibt uns selber Aufschluss. Es heißt hier, dass Jesus einen Kelch austrinken musste. Und das Entscheidende ist, denke ich, dieser Kelch ist eben nicht von einem Menschen gereicht. Es ist kein Kelch des Leidens aus einer menschlichen Hand, sondern aus seines Vaters Hand. Jesus sollte einen gewissen Kelch von des Vaters Hand austrinken. Was Menschen Jesus getan haben, das konnte er wohl noch ertragen. Aber einen Kelch von des Vaters Hand entgegennehmen müssen, das war es, was Jesus in die tiefste Seelenqual versetzte. Was war denn dieser Kelch vom Vater, der Jesus so in Qual brachte? Der Kelch, den er austrinken musste bis zur Neige, war folgender. Jesus musste vor seinem Vater, mit dem er immer eins gewesen war, als schuldiger Sünder erscheinen. Und wenn wir versuchen, eine Ahnung davon zu bekommen, liebe Gemeinde, was das für eine Person heißen kann, die wusste um die Heiligkeit des Vaters, um die Reinheit, um das absolut gleißende Licht der Heiligkeit Gottes. Was das heißen musste für eine Person, die wusste, wie stark Gott Sünde verabscheut. Er wusste, was es heißt, in dem klaren Licht des Himmels zu erscheinen und erschrecken zu müssen, weil man schuldig ist, weil man Makel an sich entdeckt. Das ließ Jesus in Seelennot geraten. Das ließ einen jungen, kerngesunden Mann auf der Höhe seiner Laufbahn, wenn er daran dachte, blutschwitzen. Wenn er daran dachte, wie er als Schuldiger, er der Unschuldige, auf der Anklagebank vor dem absolut gerechten Gott erscheinen müsste. Was Jesus in der Passion und ganz lokalisiert heute Morgen im Garten Gethsemane so traf in dieser Stunde, geht noch tiefer. Es heißt an anderer Stelle, jetzt ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Was Jesus im Garten so traf, war die Schuld der ganzen Welt. Nur eine Ahnung von dieser Vorstellung und wir würden wie Atlas, eben nicht wie Atlas, ja, der die Welt aufgeladen bekommt, zerquetscht, platt gemacht. Jesus, der immer den Willen seines Vaters getan hatte, der also, unvorstellbar für uns, nie selber eine einzige Sünde begangen hatte, der zwar versuchbar war, wir wissen das, aber immer ohne Sünde blieb. Und er hat auch einmal seinen Jüngern gesagt, was das bedeutet, was ihn das gekostet hat. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden der Sünde in Versuchungen. Aber ihn traf die Sünde der gesamten Welt. Jehova hat ihn treffen lassen, alle unsere Ungerechtigkeit. Jesaja 53. Seine Seele wurde als Schuldopfer hingestellt. Unsere Missetat lud er auf sich. Wir hielten ihn für einen mit göttlicher Strafe Getroffenen. Und das war er auch. Die ganze Strafe, der ganze Zorn Gottes, den er auf Sünde hat, ja, den Hass Gottes auf Sünde, den bekam er zu spüren und zu tragen. Hier sehen wir einen Mann, der mit einer göttlichen Strafe getroffen wird, weil er für uns vor Gott als Sünder erscheint, Stellvertretung. Und das machte ihn schwitzen, Schweißtropfen wie Blut. Dazu müssen wir noch bedenken, dass Jesus ja in der Passionszeit das erste Mal in seinem ganzen Leben Schuld, Sünde und Verunreinigung existenziell kennenlernte. Vorher wusste er, wie Adam und Eva vor dem Fall, was es bedeuten würde, gegen Gott zu sündigen. Er wusste es theoretisch, aber dann, so wie Adam und Eva eine Erfahrung machten und es spürten und zu spüren bekamen am eigenen Leib, so wusste Jesus vorher auch. Aber existenziell erfahren am eigenen Leib, was es heißt, als Sünder vor Gott dazustehen, das hatte er sein ganzes Leben ja nicht erlebt. Und nun diese Last. Außer dieser Verunreinigung der Sünde seinem geliebten Vater gegenüber brachte Jesus das ja in die Höllenqual, von der wir hier lesen. Über den Ort der Hölle wissen wir wenig, aber über den Zustand können wir hier etwas verstehen. Außer dieser Verunreinigung, die Jesus, der Reine, absolut Reine auf sich nahm, musste er noch dazu die Strafe der Sünde auch tragen, die Strafe für unser aller Sünde. Der Gedanke daran nur, ließ Jesus selbst in Schweiß und Todesqualen ausbrechen, traurig bis in den Tod betrübt. Der Gedanke daran ließ ihn sogar bitten, wenn es möglich ist, lass das an mir vorübergehen. Wenn wir das alles bedenken heute Morgen, wollen wir uns doch folgende Frage ernstlich stellen. War uns das und unser eigenes Heil, das davon abhängt, schon einmal so viel wert, dass wir auch geschrien haben, wie es in dem Psalm heißt? Wir, die wir auch beim Beten so anständig bleiben und so gesittet und so bürgerlich, haben wir schon mal geschrien im Wald oder in unserem Zimmer, auf dem Boden gelegen vor Gott? Waren wir auch schon mal ganz unten platt gedrückt vor Erschütterung? Ist es uns eigentlich auch schon mal so nah gegangen? Ist es uns gleichgültig? In dieser Passionszeit wollen wir uns das mal einfach neu fragen. Sind wir so kühn, hier gleichgültig zu bleiben, wenn der heilige Sohn Gottes von der Sünde so getroffen wurde, dass das höllische Qual für ihn bedeutet? Glauben wir, dass es uns besser gehen würde, wenn wir vor Gott erscheinen müssten und für unser Leben gerade zu stehen hätten? Jesus kostete diese Qual für dich und mich, damit wir diese Qual nicht mehr erleben müssen, auszustehen brauchen. Wir müssen bedenken, wenn wir die Vergebung der Sünden nicht angenommen haben und in diesem Zustand sterben müssten, dann würden wir als schuldige Sünder vor Gott gebracht. Und dann diejenigen, die die Jesu stellvertretende Tat, sein Bestraftwerden für uns nicht annehmen, werden ewig in dieser Qual leben, so sagt die Bibel. Wir trauen uns ja kaum darüber zu predigen, aber wehe mir, wenn ich die Wahrheit verschweige. Wehe mir, wenn ich ihnen nicht die Wahrheit sage. Und die Wahrheit ist, das sind Höllenqualen. Diese Höllenqualen kostete Jesus für uns aus, doch er hat Tod und Hölle besiegt. Die Gemeinschaft der Gläubigen, auch nach dem Gottesdienst und im sonstigen Leben der Gemeinde, ist uns unter anderem dazu gegeben, dass wir als Christen nicht alleine gegen Sünde, Hölle, Tod und Teufel kämpfen müssen. Wir könnten es nicht. Das weiß jeder Ehrliche. Besonders, wenn er in der Nacht oder auch am Tag ein wenig zur Stille kommt. Wenn einmal Stille wird und wir uns Gott stellen. Jesus nahm diese Qual freiwillig auf sich. Was gibt es da für eine Antwort auf die Frage, warum? Nur die eine: Jesus ist aus Liebe stellvertretend für uns alle, für dich und mich, da hineingegangen. Was für eine große und aufopfernde Liebe von dem Sohn Gottes, so etwas auf sich zu nehmen für dich und mich. Wie ausgesprochen tief muss Jesus für uns empfinden? Wie viel wert müssen wir ihm sein, wenn er einen solchen Kelch für uns austrinkt? Und das zu einer Zeit, wie wir es in einem der Predigtexten der letzten Woche hatten, da wir noch Feinde waren oder gleichgültig, starb Christus für uns schon. Wir könnten uns vorstellen, etwas zu tun für einen Freund, etwas zu opfern, etwas auszuhalten, von dem wir wissen, wir bedeuten ihm etwas, aber für jemand Gleichgültiges so etwas zu tun. Nehmen wir doch diese Liebe ganz neu für uns persönlich in Anspruch und danken dir mit einer Hingabe auch unseren ganzen Lebens antwortend dafür, dass er diese furchtbare Strafe auf sich nahm, damit wir sie nicht zu erleiden brauchen. Und wir wollen doch nicht die Stirn haben und Jesus die Stirn bieten, diese Tat zu verwerfen und gleichgültig gegenüber ihr zu bleiben und sie außer Acht zu lassen. Wenn diese Liebe uns nicht helfen kann, dann denke ich, kann uns nicht mehr viel beeindrucken. Wollen wir nicht lieber froh und dankbar werden und uns das aneignen, was Jesus für uns getan hat, an dem Maß von Jesu Opferbereitschaft, können wir auch das Maß seiner Liebe zu uns erkennen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.